einmal mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning in Berlin. Kommen die Regierungschefs jetzt an Manfred Weber nicht mehr vorbei, wenn es um den Spitzenposten aller europäischen Posten geht, den Präsidenten der EU-Kommission?
Das ist noch nicht ausgemacht. Das hat ja Ihr Kollege Peter Capern sehr anschaulich dargestellt. Weber hat zwar formal ein Mandat, formal führt er die stärkste Fraktion und ist der Spitzenkandidat seiner Familie, aber wiederum hat er nicht die traditionelle Mehrheit hinter sich. Das Spitzenkandidatenprinzip ist also geschwächt. Weber ist nun unter Zeitdruck, weil die Staats- und Regierungschefs, auch wenn sie keine formellen Beschlüsse fassen, doch schon eine Linie festlegen können. Sie werden sich abtasten und dann wird man sehen, wer welche Ansprüche anmeldet. Wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass man sagt, dann müssen wir die wichtigen Personalfragen eben in einem Paket lösen. Und dann werden wir an diesem Paket eben gemeinsam arbeiten. Da wird das Parlament einbezogen sein, wird aber nicht von vornherein schon mal einzelne Festlegungen treffen können.
Wie wichtig ist es auch für Europas Wählerinnen und Wähler, dass es tatsächlich am Ende einer der Spitzenkandidaten wird?
Ja, das kann man unterschiedlich sehen. Hätten wir eine fest etablierte Rolle dieser Spitzenkandidaten, dann wäre ein solches Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, schon ein ziemlicher Rückschlag.
Aber die Parteien verkaufen uns das ja im Wahlkampf genauso.
Ja, das hat es einmal gegeben bisher. Und dies ist jetzt der zweite Fall. Und man muss natürlich auch die anderen Parteien, wie etwa die Grünen oder die Liberalen, verstehen, die dann sagen, warum sollen wir jetzt, wo die traditionelle, informelle Großkoalition im Europäischen Parlament ihre Mehrheit verloren hat, aber deren alte Mechanismen einfach so fortschreiben, als wäre sonst nichts geschehen. Die werden also ihre Ansprüche anmelden und nicht einfach abnicken wollen, was in einer anderen Zeit mit einer anderen Ordnung gegolten hat.
Vom Personal zu den Themen. Frankreichs Präsident hatte Vorschläge gemacht, für die er aus Berlin nicht die gewünschte Resonanz gefunden hat. Wir erinnern uns, jetzt verlangt er eine Strategiedebatte direkt nach der Wahl. Wie ernst muss diese geführt werden?
Ja, ich glaube, Europa braucht eine solche Strategiedebatte und braucht sie auch ohne gewissermaßen diesen zeremoniellen und rituellen Kontext, mit der Macron das versehen hat.
Was meinen Sie damit?
Ja, Europa braucht eigentlich nicht einen Aufruf zu seiner Neugründung. Ja, das ist ja allenfalls Attitüde, aber steht ja nicht wirklich zur Entscheidung, sondern Europa braucht eine Sachstrategiedebatte. Braucht also eine Debatte, die anhand sich der großen Themen weiter bewegt und nicht eine sozusagen die Inszenierung einer Strategiedebatte. Und da sehe ich das Problem im Augenblick.
Also kein neuer Konvent, kein neuer Anlauf für eine europäische Verfassung, sondern eine Nummer kleiner. Wie könnte diese Nummer kleiner aussehen?
Ja, die Nummer kleiner könnte darin bestehen, dass man sagt, wir müssen nun wirklich in den Feldern, also etwa Wirtschaft und Technologie, Einwanderung und der Rechtsrahmen, der diese steuert, die Sicherheit nach innen und nach außen, müssen wir unsere Handlungsfähigkeit erkennbar für unsere Bürger genauso wie für Dritte stärken. Und dazu brauchen wir entsprechende gemeinsame Schritte. Wenn wir die nicht hinbekommen, müssen wir nach Alternativen suchen. Der Konvent oder der Verfassungsentwurf, das ist ja wieder das große Ganze. Das wird Jahre dauern und wird am Ende in irgendeiner Ratifikation scheitern. Das ist nicht der Weg, den Europa heute gehen kann, sondern jetzt muss es darum gehen, in relativ überschaubaren Zeiträumen Ergebnisse zu liefern, mit denen man dann sowohl nach innen wie nach außen Wirkung erzielen kann.
Kann sich Berlin dabei erlauben, sich weiterhin so zurückzuhalten?
Nein, das kann es nicht. Aber ich glaube, Berlin war nicht schlecht beraten, nicht auf die Emphase der Macronschen Agenda einzusteigen. Aber es geht natürlich nicht, dass diese Initiative auf Dauer ohne Antwort bleiben kann. Deutschland braucht eine starke, braucht eine handlungsfähige Europäische Union und muss sich auch an der Suche nach Lösungen für die Probleme aktiv beteiligen und dort auch sich stärker exponieren, als das mit dieser Haltung, sich bloß nicht in die Karten schauen zu lassen, in den letzten zwei Jahren der Fall war.
Ein anderes großes Thema für die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Stichtag ist der 31. Oktober, zumindest aus jetziger Perspektive. Stichwort ist nämlich der Brexit. Wie lange, glauben Sie, wird dieses Thema den Parlamentariern im Europäischen Parlament erhalten bleiben mit der neuen Brexit-Partei rund um Nigel Farage ganz vorne an der Spitze?
Noch kann einiges passieren, aber es deutet doch vieles darauf hin, dass dieser Stichtag nun derjenige Zeitpunkt ist, an dem Großbritannien austritt, so oder so. Ob mit einer Regelung oder ohne eine Regelung, weil der Erfolg von Farage mit seiner Brexit-Partei übt erheblichen Druck aus auf die Konservativen. Da kann keine Vermittlungsfigur mehr nach vorne kommen, sondern es wird ein Hardliner sein. Die Europäische Union kann sich von einem Hardliner nicht erpressen lassen, auch wenn sie die Briten nicht sozusagen rauswerfen möchte. Das sollte sie auf keinen Fall tun, wird sie am Ende keine Wahl haben, als einem Premier dann zu sagen, bis hierher sind wir flexibel und insoweit können wir Kompromisse schließen, aber darüber hinaus gibt es nichts. Und wenn das dann bedeutet, dass Großbritannien ohne eine Vereinbarung aussteigt, dann wird das so sein.
Welchen Einfluss kann Nigel Farage mit seiner neuen Brexit-Partei bis dahin im Europaparlament haben?
Nun, er hat ja bisher das Europaparlament auch als eine Art Megafon für seine Anliegen zu Hause genutzt. Und das wird er auch weitermachen. Farage wird im Wesentlichen auf die öffentliche Meinung in Großbritannien abzielen, wird im Wesentlichen darauf aus sein, diejenigen, die in Westminster die Entscheidung treffen müssen, beziehungsweise die britische Regierung führen, unter Druck zu setzen und ihnen immer wieder sein populistisches Ceterum Censeo entgegenzuschleudern, sagen, wir müssen raus und ich habe das Mandat der britischen Öffentlichkeit, diese Position in aller Konsequenz zu vertreten.
Josef Janning, er ist Politikwissenschaftler und leitet das Berliner Büro